Geld nur gegen Öl. So brachte es Ungarns Premier Orbán auf den Punkt und damit die anderen EU-Länder auf die Palme. Zustimmung zu den 90 Milliarden Hilfen für die Ukraine sollte es nur geben, wenn wieder Öl aus Russland über die Druzhba-Pipeline nach Ungarn fließt. Der dienstälteste Premier der EU hat sich mit seiner Erpressung durchgesetzt, zusammen mit der Slowakei. Eine Methode, die funktioniert durch das Prinzip der Einstimmigkeit. Es könnte aber Orbáns letzter Gipfel sein. Am 12. April wird in Ungarn gewählt und in Umfragen liegt die Opposition vorn. Blockierer in Brüssel. Wie soll die EU mit Viktor Orbán umgehen? Unser Thema jetzt.
Phoenix-Runde.
Ich begrüße Sie herzlich aus Berlin. Das sind meine Gäste. Dora Dischery leitet das ungarische Team DW Mojar der Deutschen Welle. Herzlich willkommen Ihnen. Moritz Gartmann ist Auslandsreporter beim Wochenmagazin Stern. Er hat gerade in Ungarn den Wahlkampf beobachtet und berichtet auch oft aus der Ukraine. Dr. Kai-Olaf Lang ist Senior Fellow der Forschungsgruppe EU-Europa in der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und Ralf Siener ist Autor beim WDR und war bis 2021 Leiter des WDR-NDR-Hörfunkstudios im ARD-Studio Brüssel. Herzlich willkommen. Herr Gartmann, Sie waren jetzt unterwegs in Ungarn, in Budapest, aber auch auf dem Land, haben den Wahlkampf beobachtet. Welche Themen waren da wichtig? Was ist den Menschen wichtig, um ihre Wahlentscheidung zu machen?
Also eigentlich Dinge des Alltags, würde ich sagen. Das Gesundheitssystem, das sehr marode ist in Ungarn. Die Infrastruktur, Bildung. Das sind Themen, bei denen Orbán tatsächlich verliert. So, das erzählen auch Leute, die zum Teil Fidesz-Unterstützer sind. Die gestehen das ein, dass es da Probleme gibt. Und da wollen die Leute einen Wandel. Der Oppositionskandidat verspricht einen Wandel bei den Themen. Orbán konnte auch deshalb nicht liefern über die letzten Jahre, weil ihm das Geld ausgeht. Die Wirtschaft läuft nicht mehr so wie früher. Die EU hält Milliarden an Geldern zurück. Und deswegen ist das ein Feld, wo dieser Péter Magyar, also der Oppositionskandidat, Punkte sammeln kann gegenüber Orbán und deswegen auch führt in den Umfragen.
Also man schreibt ihn Magyar, nur für die, die des Ungarischen nicht so mächtig sind und vielleicht über ihn in der Zeitung gelesen haben, aber man spricht den eben anders aus.
Magyar.
Magyar, genau. Ja. Frau Dischery, ist es denn, gibt es eine Wechselstimmung tatsächlich und welche Rolle spielt dabei auch die EU?
Es gibt auf jeden Fall eine Aufbruchsstimmung, würde ich sagen. Und das spüren auf beiden Seiten. Also die Gesellschaft ist schon sehr polarisiert in Ungarn weiterhin. Und das spüren auf beiden Seiten, dass es etwas passiert, etwas anders geführt wird, auch auf der Regierungsseite. Also zum Beispiel die Kampagne, die jetzt Orbán führt, das haben wir schon wirklich seit langem nicht in Ungarn gesehen, dass es so aktiv und so wirklich menschennah geführt wird wie jetzt. Also Orbán ist zum Beispiel auch jetzt gerade in Brüssel, aber sonst unterwegs in den Kleinstädten Ungarns, was wir früher gar nicht gesehen haben. Und auf der anderen Seite, ja, also so die Menschen, die sich wechseln wünschen, die sind in der Tat in Aufbruchsstimmung und sie wollen einen Wechsel. Und ich hätte noch ein Thema gerne dazu, was noch nicht erwähnt worden ist, Korruptionsbekämpfung. Ich denke, Korruption ist auch ein sehr wichtiges Thema und womit Orbán auch nicht viel anfangen kann, weil er ja sehr verwickelt ist, auch seine Familie ist sehr verwickelt in diesen Geschichten. Und EU, also so zurück auf die Frage, welche Rolle die EU spielt, die spielt auf beiden Seiten eine sehr große Rolle. Bei Orbán ist EU, besser gesagt, Brüssel. Also das ist sehr wichtig, dass man nicht über EU, sondern Brüssel spricht bei Orbán. Brüssel ist ein Feindbild, der gerade also so auch Europa und Ungarn in den Krieg treiben will. Und auf der anderen Seite ist die EU, wo wir Unterstützung bekommen können und woher die EU-Gelder wieder nach Ungarn gebracht werden müssen. Und das ist auch ein sehr wenn nicht das wichtigste Beispiel, sprechen von Peter Magyar, ist, dass die EU-Gelder zurück nach Ungarn kommen, die ungefähr 18 Milliarden Euro
darauf werden. Die ja nicht mehr nach Ungarn kommen, oder kannst du selber?
Ein Hinweis vielleicht noch zu dem Thema Korruption, das du angesprochen hast. Die gab es ja schon früher, auch bei den früheren Wahlen. Und trotzdem hat Fidesz, die Partei von Orbán, immer eine Zweidrittelmehrheit geholt. Der Unterschied ist eben heute, es ist nicht mehr genug Geld da. Also Korruption kann es ja geben, wenn dann trotzdem noch genug Geld da ist für Straßen, Kindergärten und Gesundheitssystem, sagen die Leute, na gut, bei uns die früheren, die an der Regierung waren, waren auch schon korrupt, aber jetzt ist es eben so spürbar für eine große Zahl von Leuten, dass das Geld knapp ist.
Herr Lang, jetzt hat Orbán sich wieder durchgesetzt mit der Blockade, indem er die Ukraine-Hilfen blockiert hat. Das ist ja nicht das erste Mal, das kennt man, das ist ein Muster sozusagen. Auf der anderen Seite braucht Ungarn ja eigentlich wieder die Anerkennung von der EU, um Gelder wieder zu bekommen. Also was ist das für eine Strategie?
Also ein Punkt noch zu den Themen. Ich glaube, Viktor Orbán versucht, einen sicherheits- und außenpolitischen Wahlkampf zu führen, indem er das zuspitzt. Frieden oder Krieg, Blut oder Öl oder Blut. Und Orbán oder nicht Modjar, sondern Zelensky. Man hat das Gefühl, der Gegner ist nicht Modjar, sondern ist Zelensky. Und er flankiert das natürlich auch mit sozialpolitischen, wirtschaftspolitischen Maßnahmen, viele Wahlgeschenke, die es gibt an ganz unterschiedliche Gruppen, während Modjar und die Opposition eher die Brot- und Butter-Themen in den Vordergrund stellen, Inflation und vieles anderes mehr, das, was auch Sie gesagt haben, der dysfunktionale Staat, Korruption und ähnliches mehr. Er ist, glaube ich, bei den EU-Fragen und auch bei der Ukraine-Frage sehr, sehr vorsichtig, denn er weiß, dass es auch eine bestimmte Stimmung im Land gibt. Was jetzt Viktor Orbán und die Europäische Union angeht, er versucht natürlich, er wendet Vetos als Erzwingungs- und Durchsetzungsmittel an, das ist ganz klar. Auch in gewisser Weise, um so ein Framing durchzusetzen, naja, David gegen Goliath. Die große Europäische Union will uns unter Druck setzen, sperrt uns Gelder, die uns eigentlich zustehen. Die Ukraine setzt uns unter Druck, indem sie uns das Öl blockiert. Und das einzige Mittel, das wir haben, ist, hier sozusagen einen Stock in die Speichen zu stecken. Ich glaube, es ist auch der Versuch, innenpolitisch zu mobilisieren, in dem Sinne, wie wir das gerade besprochen haben. Und vielleicht, ich glaube ganz gewiss, resultiert das alles natürlich auch aus Viktor Orbáns Weltsicht. Er ist in der Auffassung, aber das können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen detaillierter besprechen, dass die Unterstützung für die Ukraine in der Art und Weise, wie die Europäische Union das tut, ein Holzweg sei.
Mhm. Herr Sina, Sie waren ja lange Korrespondent in Brüssel und haben da ja schon die Blockademanöver von Orbán miterlebt. Seit 98 ist er, glaube ich, da.
Ja.
Und warum schafft die EU das nicht, über all die Jahre das zu durchbrechen?
In der Tat, ich habe das mitgekriegt. Es war schon 2020 sehr eindrücklich. Da ging es um den Corona-Hilfsfonds, den Wiederaufbaufonds, um viele Millionen und Milliarden. Und er hat mit den Polen damals blockiert. Und richtig dramatisch wurde es für die EU, seitdem Putin die Ukraine angegriffen hat. Das hat Orbáns Macht in der EU noch mal enorm vergrößert, weil natürlich die Europäische Union sozusagen die letzte Rettung für die Ukraine ist. Auch jetzt dieses Hilfspaket. Trump zahlt nichts mehr. Alles, was an Waffen auch von Trump kommt, wird von der EU, vor allem von Deutschland, bezahlt. Und damit hat jemand wie Orbán, der Nein sagt zu diesen Hilfspaketen, zu diesem Geld, einen enormen kriegsrelevanten Hebel in der Hand. Und damit ist die EU natürlich in einer wahnsinnig erpressbaren Situation. Was kabarettreife Züge hatte, im Dezember 24, als der Bundeskanzler noch Olaf mit Vornamen hieß und es um die Ukraine-Beitrittsgespräche ging, also ein ganz wichtiges psychologisches Signal an dieses gemarterte Land. Und natürlich, Orbán sagte, ich blockiere die. Und dann Ursula von der Leyen gesagt hat, Viktor, pass mal auf, hier ist ein kleines Geldpaket, 10 Milliarden, damit deine Stimmung besser wird. Und danach dann Olaf Scholz sagte, du, ich verstehe das gut, komm, Toilette, mach eine Kaffeepause, geh raus und dann beschließen wir das in der Zeit, wo du draußen bist, einstimmig. Also er hat erst Geld gekriegt und dann ist er rausgegangen. Das zeigt, in welcher Erpressbarkeit die Europäische Union ist.
Da müssen wir gleich noch mal drüber reden, warum das so ist und ob man daran was ändern kann. Ich würde aber gerne noch mal nachfragen, warum Zelensky sozusagen der Feind ist von Orbán. Warum ist das so? Also warum ist das Verhältnis so? Warum will Ungarn der Ukraine nicht helfen?
Das hat etwas damit zu tun, natürlich, also mit diesem Krieg und Frieden-Narrative vor allem. Also so, dass, also so Orbán hat die These, dass wenn man Ukraine finanziert, dann finanziert man den Krieg und man will keinen Krieg finanzieren, sondern man will Frieden. Das ist ungefähr die Kurzfassung, sowas, was Orbán sagt. Und dazu spielen natürlich auch andere sehr, sehr kleine und in der Vergangenheit passierte Sachen, so wie Sprachgesetz in der Ukraine, wie mit der Minderheit, der ungarischen Minderheit in der Ukraine umgegangen wurde. Weil während die Ukraine natürlich diese Maßnahmen eher gegen die russische Minderheit eingeführt hat, aber das hat gleichzeitig die ungarische Minderheit auch betroffen. Und das hat, diese Themen hat Ungarn, die ungarische Regierung und die Regierungspropaganda in Ungarn ganz schön instrumentalisiert. Und das hat diese anti-ukrainische Stimmung in Ungarn schon begründet. Und so damit hat es angefangen. Und so mit dem Krieg ist es eigentlich, also diese Finanzierung, so mit dem Verbinden von, dass es uns schlecht geht, wirtschaftlich schlecht geht und die Ukraine aber so viel Geld kriegt, dass wir so damit verbunden, dass eigentlich uns geht es da deswegen schlecht, weil die Ukraine die Waffen kriegt. Und so wird das ungefähr verbunden und das ist wirklich die Narrative, die in Ungarn verbreitet wird.
Wie haben Sie es wahrgenommen? Ja, also jetzt im Wahlkampf, also welche Plakate gibt es da? Ist Krieg und Frieden da so ein ähnliches Thema?
Ehrlich gesagt, das ist komplett verrückt. Also wenn man in Ungarn jetzt unterwegs ist, es hängen eben normale Wahlplakate, wo Fidesz drunter steht. Das ist sozusagen so wie bei uns. Aber dann hängt auch das ganze Land voll mit einem gemein grinsenden Zelensky. Und da steht drüber auf Ungarisch, sorgen wir dafür, dass Zelensky nicht als Letzter lacht. Das hat auch so ein bisschen antisemitischen Unterton, denn früher war genau der gleiche Spruch mit George Soros. Genau. Und das ist aber gar kein Wahlplakat, sondern da steht dann drauf Petitio.
Ja, genau.
Das ist eine Werbung für eine Volksbefragung. Und deswegen bezahlt das der Staat. Aber es ist natürlich ganz offensichtlich Stimmungsmache gegen Zelensky und für Orbán.
Und gegen die EU. Es gibt auch eine Variante, wo Ursula von der Leyen und Manfred Weber hinter Zelensky stehen. Also die sind alle AI-generated Bilder. Ja. Und das ist überhaupt nicht gekennzeichnet natürlich, dass es so KI-Bilder sind.
Ja.
Genau. Und das ist wirklich auch eine Variante, wo Zelensky in der Mitte steht und so die Hand hält. Und dann Ursula von der Leyen und Manfred Weber zeigen auf die Handfläche von Zelensky und dann eben steht, wir zahlen nicht für Brüssel. Also das ist auch so wie EU und diese Feindbilder wirklich auch so schön ästhetisch wirklich verknüpft werden. Also EU, Zelensky.
Das ist ein Feindbild.
Und, genau.
Und er stellt auch seinen Oppositionsgegenkandidaten, stellt er da als Handpuppe von Brüssel und Zelensky. Der im Auftrag der multinationalen Unternehmen und der Brüsseler Eliten und der Kriegstreiber aus der Ukraine diese Wahl gewinnen soll und dann die Ukrainer unterjochen, Ungarn unterjochen soll und sie in den Krieg reinziehen sollen. Also das klingt so platt, aber ich war am Sonntag auf dem Nationalfeiertag in Budapest, wo Orbán gesprochen hat und genau das sagt er da wortwörtlich.
Aber will denn die Bevölkerung raus aus der EU?
Natürlich nicht. Wenn wir die Umfragen anschauen, gehört die ungarische Gesellschaft zu denjenigen, die am stärksten pro EU ist, wenn man die unterschiedlichen Mitgliedstaaten vergleicht. Also die Zustimmung ist sehr hoch. Allerdings, wenn man dann stärker nachfragt, Ukraine-Politik der EU, Migration, Vertiefungsfragen, da ist die Stimmung natürlich anders. Aber ich glaube, sowohl die ungarische Bevölkerung als auch die Leute um Viktor Orbán herum wollen ja nicht aus der EU heraus. Hun-Exit ist keine Option, denn Orbán weiß, 80% der Exporte seines Landes gehen auf den Binnenmarkt. Das ist ein wichtiges Argument für den Investitionsstandort Ungarn, sowohl für deutsche, österreichische Firmen, aber auch chinesische und andere internationale Investoren. Das hat Orbán eigentlich auch nie gesagt.
Also, wäre es andersrum denn eine Möglichkeit, wie sehen Sie das, dass man sagen würde, also viele Leute sagen ja jetzt, den müsste man doch einfach rausschmeißen.
Genau.
So wie der sich benimmt, könnte man ihn einfach rausschmeißen?
Nein, man kann ihn nicht einfach rausschmeißen. Das ist natürlich alles völliger Quatsch. Und auch diese ganzen Überlegungen, wir entziehen das Stimmrecht. Oder man hätte ihm die Ratspräsidentschaft entziehen sollen. Das war ja auch eine Forderung zwischendurch. Er hatte ja die Ratspräsidentschaft. Ende Juli 2024 hat es dann genutzt, natürlich auch mit Blick auf den Wahlkampf, ist losgefahren zu Putin. Und dann hat Herr Putin ihn besucht. Viktor, schön, dass du da bist. Du kommst als Freund, als ungarischer Freund, aber du kommst ja jetzt auch als Ratspräsident der EU zu mir. Also das war der Wahnsinn. Da hat man sich natürlich in Brüssel die Haare geraufen und gesagt, können wir ihm nicht noch nachträglich die Ratspräsidentschaft entziehen? Ist dann weiter zu Trump gefahren und zu Xi. Also hat völlig eigenmächtig, auch wahrscheinlich mit Blick auf diesen Wahlkampf gezeigt, ich bin's hier. Und ihr in Brüssel seid im Grunde genommen Armleuchter und ihr könnt mir nichts. Und das ist wirklich die Situation. Theoretisch ist Stimmrechtsentzug möglich, ja. Aber der muss einstimmig gefasst werden und es ist die Slowakei drin und es sind andere Orban-Freunde dabei. Das ist eine virtuelle Nummer. Und man sieht ja an dieser Situation damals, Ende 24, Ukraine-Beitrittsgespräche, wo man schnell 10 Milliarden rübergeschoben hat, obwohl er nun die Justiz nicht gerade zur Vorzeige demokratischen Institution gemacht hatte. Da hat man trotzdem das Geld gezahlt. Und
also hat sich die EU zu leicht erpressen lassen bis jetzt?
Ja, es ist ja diese existenzielle Situation. Was soll die EU machen? Sie sieht, dass Trump nicht mehr der Ukraine hilft, dass er von sich aus nichts mehr liefert. Der EU ist klar, Deutschland ist klar, wenn wir der Ukraine nicht helfen, dann ist Putin unter Umständen in 3 Wochen in Kiew. Wir sind die Letzten, die noch was tun. Allen voran Deutschland, Niederlande, Dänemark etc. Mit amerikanischen Waffen, aber wir sind es. Wenn das jemand blockiert, dann tut er sich natürlich mit Putin zusammen und kann das noch tun mit der Attitüde des Antikommunisten. Viktor Orban sagt ja immer, ich war auf der Straße und ich habe gekämpft gegen die Kommunisten. Also ich bin doch kein Putin-Vasall. Ich doch nicht, mit meiner Vita. Höchstens Donald Tusk hat noch das Recht, so zu sprechen. So, also insofern, die EU ist in einer extrem schweren Situation da.
Ist er ein Putin-Vasall?
So weit würde ich nicht gehen. Lassen Sie mir nur eine Erläuterung zu dem gerade eben Gesagten. Trotz allem hat die Europäische Union es ja geschafft, eine ganze Reihe von Hilfsprogrammen auf den Weg zu bringen, Sanktionspakete zu verabschieden. Das war teilweise relativ mühselig, aber man hat es ja geschafft. Die Sache, die jetzt gerade passiert, ist ja insofern interessant, weil es auf dem Dezember-Gipfel eine Einigung gab. Es gab 3 Staaten, Ungarn, die Slowakei und die Tschechische Republik, die sagten, wir sind bei diesem 90-Milliarden-Paket nicht dabei, aber ihr könnt das machen im Rahmen der sogenannten verstärkten Zusammenarbeit. Dann schien das alles zu laufen. Dann brauchte man aber ein paar begleitende Entscheidungen, beispielsweise deswegen, weil der EU-Haushalt diesen zinslosen Kredit an die Ukraine absichern muss. Und da müssen wieder alle zustimmen. In der Zwischenzeit kam diese Druschba-Saga. Zerstörung, sagt die ukrainische Seite, Ungarn sagt und die Slowakei sagen, willkürliche Handlungen der ukrainischen Führung. Es fließt kein Öl mehr über die Druschba.
Die Pipeline, die von Russland Ungarn mit Öl versorgt.
Und dann sagt Viktor Orban, so, dann lege ich jetzt hier nochmal nach und lege mich quer. Ich glaube, wir sollten eines nicht vergessen, nochmal ein bisschen einen Schritt zurück machen und die breitere, sozusagen, ja, die Einschätzung Orbans, wo sich Europa befindet, die Europäische Union steht. Und ich glaube, er ist der Auffassung, wir sind in einer postliberalen Situation. Die liberale Weltordnung und der alte Westen gehen den Bach runter. Er hat jetzt vor wenigen Tagen für einen Sender, einen britischen Sender, gesagt, naja, der grundlegende Fehler sei gewesen, dass Europa ohne Einvernehmen Russlands den geopolitischen Status quo der Ukraine geändert habe. Das würden viele wahrscheinlich nicht so sehen, sehe ich auch nicht so. Aber das ist sozusagen seine Erklärung, warum die Europäische Union nicht eindeutig Partei ergreifen soll für die Ukraine. Also er hat hier so eine Politik, ja, er sagt schon, es ist eine, auch völkerrechtlich eine Aggression, was die Russen machen. Aber wir dürfen jetzt nicht einseitig die Ukraine europäisieren und erst recht nicht in die EU aufnehmen. Das ist ein Krieg, so die Diktion zwischen 2 slawischen Nationen, der uns nichts angeht.
Exakt. Damit spielt auch Trump natürlich in die Hände. Ne? Und ich glaube, sein großes Gefühl, ich bin der große King Kong, resultiert auch daraus, dass er weiß, er war sozusagen das Rollenmodell für Trump und die MAGA-Bewegung. Ich habe das in Amerika, ich war im letzten Jahr 2-mal in den USA, auch in Gesprächen festgestellt. Auch die von der Heritage Foundation, die ganz klar gesagt haben, er war unser Rollenmodell. Er hat ein christliches Disneyland geschaffen, so wie wir das immer erträumt haben. Und gnadenlose Korruption, hemmungslos, alle EU-Mittel seinem Schwiegervater, seinem Vater, seinen Geschwistern und Freunden und so weiter. Ideal. Also er ist das Rollenmodell für uns in jeder Beziehung. Er ist der Meister der Korruption. Er hat Ungarn in Ansätzen in einen Mafiastaat verwandelt. Er ist der starke Mann und er hält es christlich. christlich und weiß und keine muslimischen Flüchtlinge. Und das, so feiert man ihn in Amerika und das merkt er natürlich, das Backing.
Vielleicht noch als Anmerkung, er bekommt ja nicht nur Unterstützung, jetzt politische Unterstützung aus Moskau, sondern auch der US-Vizepräsident J.D. Vance hat sich für die nächsten Tage angekündigt. Ich glaube, der findet so eines.
Das ist aber nur, erstmal nur noch eine Reuters-Bericht.
Also aber so, es diese CPAC-Konferenz, genau. So eine konservative Konferenz.
Rubio war ja vor kurzem da auch. Genau. Also so, das ist dann halt auf jeden Fall. Und es war natürlich auch geplant, dass Trump kommt. Auch zum Beispiel, also am Samstag haben wir CPAC wieder in Ungarn.
CPAC ist die große Konferenz von den
Rechtskonservativen.
Da war ursprünglich auch Netanyahu eingeladen. Ja. Also so wegen dieser ganzen Iran-Krieges-Situation hat er seine Teilnahme auch abgesagt. Er wird nur noch per Video zugeschaltet. Genau, also so diese Unterstützung von außen, also dieser ganze große außenpolitische Charisma, also das ist Orbán, was jetzt er in der Wahlkampagne total nutzt, was natürlich Peter Mayer nicht hat. Also so, das ist natürlich Spielfeld, wo Peter Mayer gar nicht mitspielen kann, weil er noch diese Kompetenzen, diese Netzwerke noch gar nicht hat, obwohl er natürlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz schon dabei war. Da hat er zum Beispiel bilaterales Gespräch mit Friedrich Merz, was ich hervorheben möchte, weil Friedrich Merz hatte noch kein bilaterales Treffen, seitdem er Kanzler ist mit Viktor Orbán, aber hat er schon mit Peter Mayer und hat er auch andere Treffen mit polnischen, kroatischen und anderen Vertretern, aber hat schon versucht, seine Netzwerke auszubauen, aber das ist natürlich nichts gegenüber Orbáns Spiele.
Verfängt das stark, dass er diese gute Beziehung zu Trump hat? Weil auf der anderen Seite will er ja auch die guten Beziehungen zu Russland. Also wie kriegt er das hin?
Also vielleicht nochmal so auf den Punkt gebracht. Er vermittelt wirklich die Botschaft, ich oder Krieg. Also wählt mich, wenn ihr mich nicht wählt, dann kommt der Krieg auch hierher, beziehungsweise die Ungarn werden in diesen Krieg reingezogen. Und natürlich, ich meine, wir merken das ja auch in unserem Land, die Menschen sind schon verunsichert. Und Ungarn grenzt an die Ukraine, natürlich sind da noch mehr Menschen verunsichert. Und bei denjenigen, die jetzt nicht die Zeit haben oder auch nicht die Lust haben, so tief einzusteigen, verfängt natürlich diese, wie nennt man das, Fearmongering, also dieses Verbreiten von Kriegsangst und auch seine Message, ich bin Viktor Orbán, ihr kennt mich seit 16 Jahren, ich kann mit den Größen dieser Welt auf Augenhöhe sprechen. Wollt ihr etwa diesen 46-jährigen Halodri da wählen? Der kann doch nicht mit Putin verhandeln, sondern ich, Viktor Orbán.
Mit allen.
Ja.
Mit
China, genau. Putin. Aber das ist natürlich eine Frage, ob das wirklich wirkt bei den Menschen. Weil also laut Umfragen sind natürlich außenpolitische Themen so weit weg eigentlich von den Menschen. Und deswegen punktet halt Peter Mayer mit diesen anderen Themen Bildung, Gesundheit und Kinderheime, Kinderschutz. Das ist ein Riesenthema. Das war natürlich vor 2 Jahren eigentlich der Punkt, als er rausgestiegen ist aus den Fidesz-Kreisen, mit dieser ganze Begnadigungsskandal. Und das möchte er immer noch hervorheben, deswegen. Weil die
vielleicht
sind eigentlich.
Sie noch mal ein bisschen beschreiben, den Gegenkandidaten.
Den Gegenkandidaten. Peter.
Und bei wem punktet er?
Genau, also so, er ist ja vor 2 Jahren ungefähr, also so genau im Februar 2024 so dann geoutet sozusagen, hatte so ein richtig großes Interview gegeben für Partisan. Das ist so eine YouTube-Seite in Ungarn. Also so in Ungarn sind ja die Medienlage ist etwas prekär und da ist eine YouTube-Seite schon, spielt eine große Rolle, wenn man so über Öffentlichkeit redet. Das kam eigentlich nach einem Facebook-Post, wo er zuerst geschrieben hat, dass man soll sich nicht fürchten. Und das war sozusagen, das ist sein Slogan auch seitdem. Und das passt eigentlich ganz gut auch dazu, was du gesagt hast, dass Orbán verbreitet, ja, wir sollen uns fürchten vor dem Krieg. Und Peter Mayer sagt, nee, fürchtet euch nicht. Und das hat so natürlich mehrschichtige Bedeutungen. Ihr sollt euch nicht fürchten von dem Orbán-Regime. Ihr sollt euch nicht fürchten von Krieg und so von ganz vielen anderen Ebenen. Aber was ich damit sagen wollte, er kommt eigentlich, also er ist der Ex-Mann der Ex-Justizministerin von Viktor Orbán, die diese Begnadigung auch unterschrieben hat, bei dem jemand begnadigt wurde, der Kindermissbrauchsfälle in einem Kinderheim vertuschen wollte. Und das passierte bei einer Regierung, für die Kinderschutz sehr wichtig war. Sie haben sogar so eine Volksbefragung darüber gehalten, wie unsere Kinder geschützt werden sollen. Und das war so ein bisschen so verpackt, dass es natürlich auch eine Anti-LGBTQ-Propaganda auch drin war. Aber das ist ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall, Kinderschutz war immer so sehr hoch priorisiert bei Orbán und bei der Regierung. Und gerade so bei einem solchen Fall führte dazu, dass die Staatspräsidentin Katalin Novák damals zurücktreten musste. Und auch die Justizministerin, die Judith Varga hieß, und die war die Frau von Peter Magyar.
Okay.
Und Peter Magyar hat dann diese Facebook-Post geschrieben, so, was wirklich Tausende, Hunderttausende Likes bekommen hat, dass, naja, Orbán ist es so, das macht das Übliche, also so einfach loswerden von den Frauen. Das ist einfach, also so Katalin Novák und Judith Magyar so einfach loszuwerden und die Verantwortung selber nicht zu übernehmen. Und das ist, was so sehr viel Debatte ausgelöst hat und sehr viele Kommentare. Und das war der Startpunkt. Er kommt selber auch aus den Fideszkreisen. Er kommt aus den inneren Kreisen.
Gehörte zur Elite eigentlich.
Er kennt auch so, welche Korruptionsebenen da vorhanden sind. Und aber dadurch hat, also er hat das so gedreht, dass dadurch er auch ein gewisses Vertrauen geschafft hat. Ich kenne das, was läuft in den inneren Zirkeln. Und deswegen so sollt euch nicht fürchten. Ich weiß, wie wir das bekämpfen. Und das ist sein Message. Und okay, das funktioniert.
Also er ist so ein Systemsprenger von innen. Das ist halt das Interessante an ihm. Diese anderen Oppositionellen, die es immer gab in Ungarn, mit denen konnte Orbán relativ leicht klarkommen, weil er konnte immer sagen, die Typen kennt ihr, die waren vor mir dran, die waren korrupt, haben nichts gemacht fürs Land. Und hier kam Peter Magyar, der ja aus dem Fidesz rauskam und mit dem konnte Orbán dieses Spiel halt nicht spielen. Da hätte er sozusagen selbst vieles beschmutzt, wenn er gesagt hätte, das ist ein charakterloser Geselle.
Was würde es bedeuten, Herr Lang, wenn Magyar gewinnen würde? Was würde das für die EU bedeuten?
Da würden sicherlich sehr viele aufatmen. Das ist ganz klar. Die Seufzer würden wir hier bis in Berlin, aber auch aus anderen Hauptstädten hören. Also ich glaube, Magyar wäre nicht dieser harte Veto-Player. Das Thema Eröffnung von Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine wäre etwas, was möglich würde. So etwas wie Hilfszahlungen wären möglich. Aber wir dürfen nicht vergessen, Magyar wäre keineswegs ein Weichei in EU-Sachen. Schauen wir mal nach Polen, wo im Herbst 2023 Herr Tusk mit einer sogenannten proeuropäischen Regierung die Wahlen gewonnen hat. Und man sieht in Deutschland, aber auch anderswo, dass das ein durchaus harter Player ist. Nicht nur, weil ihm die Opposition im Nacken sitzt, sondern weil er auch polnische Interessen vertreten wird. Manche sagen ja, Magyar ist im Grunde sowas wie Fidesz mit einem menschlichen Antlitz, würde ich jetzt nicht sagen, aber ist sicherlich jemand, der in puncto Migration beispielsweise, also auch signalisiert hat, dass er da keineswegs klein beigeben würde und dass er da möglicherweise eine Allianz mit mitteleuropäischen und anderen Ländern schmieden würde. Vor allem wird er aber ein großes Problem haben, innenpolitisch. Fidesz hat natürlich eine ganze Reihe von Sicherungen eingebaut, womit man ihm das Leben schwer machen kann. Und ich könnte sagen, für Viktor Orbán wäre die Option, die Wahlen zu verlieren, gar nicht die schlechteste. Denn Magyar müsste erst mal regieren. Er muss in einer angespannten Haushaltslage die Wahlgeschenke, die Fidesz gemacht hat, beibehalten. Er müsste mit vielen innerungarischen Institutionen, möglichen Veto-Playern zu Potte kommen. Und Orbán guckt sich ja um. Er sieht, Trump kam zurück, Fico in der Slowakei kam zurück, Babiš in der Tschechischen Republik kam zurück. Okay. Macht mal und löffelt die Suppe aus. Er muss nur einen Weg finden, dass man ihm nicht an Karren fahren kann in puncto Korruption und anderem mehr. Aber das wäre durchaus ein gangbarer Weg, der für Fidesz und für Orbán gar nicht so schlecht wäre. Eins noch, letzter Satz zu Magyar. Ich glaube, diejenigen, die hinter Magyar stehen, sind zum einen Leute, die natürlich unzufrieden sind mit Fidesz, aber es ist auch ein Votum gegen die bisherige Opposition. Ja, wenn man enttäuscht ist mit den Parteien, die es nicht gebacken haben, in den letzten Jahren gegen Orbán eine schlagkräftige Alternative aufzubauen. Ja.
Und wenn es wirklich dazu kommt, was die Wahlergebnisse oder die Umfragewerte jetzt zeigen, dann werden wir ein ungarisches Parlament ohne Linkspartei haben. Also wir werden nur rechte Parteien im Parlament haben. in Ungarn.
Das ist schon
diese Partei. Genau,
die sind ja, die heißt die Mitte. Partei von Mojo.
Ja, richtig, ja. Genau. Ja.
Trotzdem jetzt nochmal nach der ganzen Erfahrung jetzt mit Orbán, ist das nicht ein Punkt, Herr Sine, wo die EU nochmal überlegen muss, kriegen wir das mit diesem Einstimmigkeitsprinzip, müssen wir das ändern? Mhm. Also wäre das dann vielleicht eine Chance, wenn ja. es eben nicht mehr Orbán wäre?
Also ich habe mit Leuten in Brüssel gesprochen und die sagen alle, also nochmal 10 Jahre Orbán hält die EU in dieser Verfassung nicht aus. Also das überlebt die Institution nicht. Und insofern ist dringend natürlich ein Reformbedarf da. Und das Einstimmigkeitsprinzip, das ja ursprünglich alles mal seinen Sinn hatte in kleineren Vereinen, dass jeder das Gefühl hatte, wir werden gehört und wir können nicht einfach überstimmt werden, das kannst du in so einem Verein mit teilweise Leuten, die antidemokratisch agieren, die Mafia-ähnlich agieren, die hochkorrupt sind wie Orbán, das kannst du nicht machen. Also da muss man sich, ohne dass ich das Patentrezept habe, wirklich was einfallen lassen. Es gab ja diesen Versuch, Sie haben das eben geschildert, jetzt bei diesen 90 Milliarden, das erstmal so zu sagen, gut, dann seid ihr da nicht bei und wir beschließen das, ne? Ihr müsst da nicht mitmachen und so weiter. Man versucht so Tricks, das zu umgehen, aber die EU muss sich was einfallen lassen. Es gibt natürlich ein Denkmodell, wir bilden sozusagen Interessengruppen zu bestimmten Projekten, die das dann durchziehen. Aber das hat natürlich auch seine Grenzen. Wenn die Ukraine, wenn Zelensky sagt, ich will bei euch rein, sagt mir ein Datum, dann kannst du keine EU der zwei Geschwindigkeiten machen, dann kannst du keine Teilgruppen machen, dann ist entweder die ganze EU dafür oder sie ist es nicht. Also wie man das auflöst, ist einfach noch nicht klar. Nur klar ist, und ich habe das ja erlebt, bei jedem Gipfel in Brüssel saßen wir in der STEF, in der ständigen Vertretung, in der Rue Jacques Delannoy beim deutschen EU-Botschafter. Und ich weiß noch, Michael Klaus, der heute da im Kanzleramt sitzt. Und es ging immer um Orbán. Wie kriegst du ihn irgendwie? Gibst du ihm Zückerchen? Gibst du ihm die Peitsche? Wie viele Milliarden drücken wir ab? Was halten wir zurück? Und so weiter. Also eine völlig, also intellektuell auch sehr überschaubare Diskussion, wo es wie in einer Art von Orbán-Sonderpädagogik nur darum geht.
Und gibt es da einen besonders guten Sonderpädagogen, auf den er gehört hat?
Also diese Nummer von Scholz mit Vornamen Olaf, zu sagen, Mensch, komm, Viktor, jetzt mach mal eine Toilettenpause und besprich dich mal mit deinen Leuten und in der Zeit wuppen wir das Ding mit den EU-Beitrittsgesprächen einstimmig. Das war natürlich ein witziger Trick. Ich habe mir überlegt, welcher Diplomat ihm das aus der Stef gesteckt hat, den Gedanken, vielleicht war es auch wirklich seiner. Aber so kannst du ja nicht agieren. Das kann ja kein EU-Konzept sein. Und vielleicht der Satz noch da dran. Auch als jetzt die EU gemerkt hat, dass zum Beispiel ihre Verhandlungen, Mercosur-Handelsabkommen, nach 25 Jahren vom Parlament gestoppt werden. Das heißt, sie merkt an allen Ecken und Enden, wir stolpern über unsere eigenen Füße. Wir kriegen kein Freihandelsabkommen um. Wir können mit Orbán nicht umgehen. Es schreit wirklich nach einer grundlegenden Reform. Sonst werden wir geopolitische Witzfiguren.
Und das wäre jetzt umso wichtiger, Stärke zu zeigen, natürlich, absolut, in dieser Situation.
Mir ist vorher ein ganz gutes Bild dafür eingefallen, dass das Verhältnis zwischen Orbán und der EU beschreibt. Mhm. Das ist wie so ein normaler Boxer, der gegen einen riesigen Sumo-Ringer kämpft. Mhm. Der weiß eigentlich, dass er nicht gewinnen kann, aber dieser Sumo-Ringer ist sehr schwerfällig und dieser kleine Boxer springt immer um ihn rum und gibt ihm mal einen mit und kriegt dafür Szenenapplaus. Er weiß, am Ende wird er gegen diesen Sumo-Ringer nicht gewinnen, aber sozusagen, er hat einen gewissen Vorteil daraus. Ja. Und dieses Spiel spielt Orbán halt. Und es kommt zu Hause natürlich auch bei einigen Leuten an.
Und genießt das auch.
Und international.
Also es ist eine internationale Bühne. Also er genießt diese Rolle und benutzt das auch zu Hause für innenpolitischen Zwecken.
Ja.
Aber er sagt nicht immer dasselbe zu Hause als in der EU. Das muss man auch dazu sagen. Also so, er kommentiert oft unterschiedlich Sachen zu Hause, auf Ungarisch, innenpolitisch, als in der EU.
Was ich übrigens nicht verstehe, ist...
ich
habe eine Verständnisfrage. Viele EU-Unternehmen gehen ja nach Ungarn und investieren da. Also Mercedes, Daimler und auch viele Mittelständler. Ne, so sagen, wir machen jetzt alle Ungarn. Gleichzeitig sagt aber die EU, Ungarn ist ganz schlimm. Nationalisiert Wirtschaftszweige. Und dann kommen Leute sogar mit einer Pistole in deinen Betrieb und sagen, ich kaufe dir deinen Betrieb ab. Und wenn du den nicht verkaufst, werde ich ungemütlich. Und ich verstehe nicht, wie passt das zusammen? Dass einerseits behauptet wird, da wird alles nationalisiert unter Umständen mit Gewalt und andererseits gehen sie alle hin.
Das ist das Traumland der Großkonzerne, muss man sagen.
Arbeiterrechte komplett eingeschränkt. Ja, also. Es gibt quasi keine Gewerkschaften.
Eingeschränkt würde ich, nee, doch, haben wir schon Gewerkschaften. Also, was, also so weit würde ich nicht gehen, dass du so wirklich
also,
so
Arbeitsplätze. Großprojekte, wenn du dich mit der zentralen Regierung absprichst, kannst du es durchsetzen, egal was irgendwelche Bürger sagen. Also. Nicht so wie in Deutschland, wo die Bürger gefragt werden müssen. Dann aber dieses Steuermodell.
Ja, Steuermodelle würde ich hervorheben auch. Und da muss man auch das, dazu sagen, dass also die Ungarn.
Steuern für Unternehmen.
Genau, aber also so nicht, also nicht für jede. Mhm. Die sind so Sonderabkommen für bestimmte Unternehmen. Und man muss mal dazu sagen, dass die Ungarn gut gebildet sind. Also die sind schon gute Arbeitskräfte, die man so in Ungarn findet. Die sind schon fleißig und arbeiten gut, und, aber sind dafür aber nicht so, kriegen sie dafür nicht so viel Lohn wie zum Beispiel in Deutschland oder in Westeuropa. Aber schon eine ähnliche Qualität kann man da schon bekommen. Mhm. Und das ist, spielt dabei natürlich auch eine große Rolle.
Das ist für Großkonzerne ungefährlich, weil da kommt keiner rein und sagt, ich kaufe dich jetzt mal eben. Das kann aber für den kleinen Betrieb vielleicht gefährlich sein.
Ja.
Ich würde mal gerne auf die konkrete Entscheidung kommen. Also Orbán hat ja gesagt, eben Öl gegen Geld, also die Druzhba-Pipeline, da sollte das Öl wieder fließen. Da gäbe es einen besonderen Streit mit Zelensky darüber. Aber Herr Gabel, weil Sie auch oft aus der Ukraine berichten, was bedeutet das jetzt für die Ukraine, wenn diese Hilfen wirklich nicht fließen, diese 90 Milliarden?
Die brauchen das Geld sehr dringend, muss man sagen. Also das ist das Geld für jetzt 2026, 2027. Die haben riesige Ausgaben für Militär, für Soldaten, für Waffen, auch sonstige Ausgaben, die ein Staat aufbringen muss. Also de facto heißt es, dass die Ukraine dann pleite ist, wenn das Geld nicht kommt. Aber, ich will vielleicht noch sagen, wir haben jetzt das Veto von Orbán. Ich könnte mir aber sehr wohl vorstellen, dass sich das ändert nach dem 12. April. Bis zum 12. April ändert sich nichts. Er spielt das hart bis zum Ende. Er stellt sich als Last Man Standing da vor seinen Ungarn gegenüber der EU. Nach dem 12. April könnte ich mir vorstellen, dass man da also eine Lösung findet.
Am 12. April wird gewählt. Herr Lang, was würden Sie sagen, wie sollte die EU sich da jetzt verhalten?
Die Europäische Union darf natürlich darf sich nicht einmischen. Und auch wenn das asymmetrisch ist, ja, es wird auch eine Unterstützung nicht nur seitens der MAGA-Bewegung der Amerikaner geben. Wahrscheinlich Anfang der nächsten Woche werden sich auch politische Bundesgenossen Viktor Orbáns in Budapest eingeben aus Frankreich, Frau Le Pen aus Italien, Herr Salvini, Herr Wilders aus den Niederlanden und andere mehr. Das hat in der Tat die Opposition nicht. Ich glaube, die Europäische Union wird sich in der Tat zurückhalten. Sie hat ja jetzt versucht, eine Brücke zu bauen bei diesem Druzhba-Streit, auch ein bisschen versucht einzuwirken auf Zelensky, dass eine Inspektionsmission ins Land kommt, damit man möglicherweise auch, dass man möglicherweise auch mit Geld unterstützt, dass das, der Ölfluss wieder in Gang kommt. Aber man hat ja hier ein Low Profile.
Hat Zelensky sich da falsch verhalten?
Ich glaube, Zelensky hat natürlich auch hart gespielt. Er weiß natürlich auch, dass die Ukraine und Ungarn und die Slowakei billiges russisches Öl brauchen. Die Gaslieferungen übrigens, die sind nicht so günstig wahrscheinlich. Er hat sich aber verkalkuliert, weil ich glaube, die Intention kontraproduktiv war. Das hat Orbán in die Hand gespielt. Er hat das als Beleg dafür genommen, dass die Ukraine ja eine Bedrohung für Ungarn, für den Wohlstand in Ungarn sei. Noch eine Bemerkung, was diesen europapolitischen Kontext angeht. Und wir sehen ja jetzt diese Suche nach Alternativen. Wir können davon ausgehen, dass man natürlich jetzt in Brüssel und in den Hauptstädten nach anderen Wegen sucht, wie man Hilfen für die Ukraine vielleicht auch zunächst mal als Überbrückung zur Verfügung stellt. Vehikel, das ist mühselig, umständlich, teurer möglicherweise, aber man wird die Ukraine natürlich nicht im Regen stehen lassen. Orbán denkt, glaube ich, schon auch mittel- und langfristig. Und er agiert, glaube ich, aus einem Bewusstsein heraus, ich hatte immer wieder recht. Bei der Migrationspolitik habe ich die Prügel gekriegt, der Wind hat sich gedreht, jetzt bin ich da eigentlich der Mainstream. Die ganzen politischen Parameter in der Welt, die Illiberalen werden stärker und so weiter. Und 2027 ist ein Superwahljahr in Europa. Französische Wahlen, polnische Wahlen. Mhm. Und da haben sozusagen Gruppierungen, die tendenziell, ich sage mal, souveränistisch, europaskeptisch sind, durchaus gute Chancen. Und das würde die politische Landkarte der Europäischen Union völlig neu formatieren. Und dann hätte Orbán natürlich eine ganz andere Positionierung.
Ja, der sitzt ja schon im Parlament mit den Patrioten für Europa. Die hat er da ja auch schon platziert sozusagen. Da ist ja er zusammen mit Babiš einer der Founder gewesen. Also sozusagen die politische Heimat für Rassemblement National. Das ist die drittgrößte Fraktion im Europaparlament. Made bei Viktor Orbán, also auch auf der parlamentarischen Ebene, ist er sehr aktiv. Und ich glaube, Budapest ist der Vernetzungspunkt der Rechten. Transatlantisch, die jungen Republikaner aus New York, sie sind alle da. Das ist der Knotenpunkt sozusagen zu Le Pen, Bardella und KKG. Das heißt, er spielt da wirklich eine ganz, ganz große Rolle in dieser Bewegung. Und sozusagen als Vater des Anti-Woken, als scharfer Gegner aller Pride-Demonstrationen und so weiter, ist Budapest und sozusagen das Orbán-System der Dreh- und Angelpunkt.
Und umso bedeutsamer wäre eine Niederlage bei der Wahl natürlich.
Ja, und die EU sagt immer, es geht Ungarn so dreckig. Die haben mir gezeigt, die Statistiken, dass der Wohlstand in Ungarn angeblich unter dem von Rumänien läge. Und deswegen war man sich in Brüssel so sicher, dass Orbán abgewählt wird. Ich bin mir das nicht, aber die argumentieren immer statistisch, dass es so schlecht wäre.
Es gab auch Reallohnsteigerungen. Es gibt einen Arbeitskräftemangel. Und das heißt, die Arbeitnehmer sind in einer relativ guten Position. Teil wurde von der Inflation aufgefressen. Aber dann
schauen wir da noch mal, was heißt es denn dann, wenn er gewinnen würde? Weil viele denken jetzt, weil die Umfragen im Moment ein bisschen besser für den Oppositionsführer sind.
Was man ein bisschen aus dem Blick verliert, auch aus Brüsseler Perspektive, auch wenn man nur auf Makrodaten schaut. Wenn man da übers flache Land fährt und mal in ein Dorf fährt und in diesem Dorf gibt es ein kleines Industriegebiet, da ist irgendein Autozulieferer und die Leute arbeiten da seit 25 Jahren. Kriegen gute Gehälter, dann ist vielleicht noch eine neue Brücke vor 10 Jahren über die Donau gebaut worden. Die sagen,
der macht das ordentlich.
Wir sind okay, das ist in Ordnung, unser Leben. Es ist ja, hängt halt immer davon ab, was die Ausgangssituation der Leute war. Natürlich, wenn die Leute schon aus der Stadt kommen und vielleicht schon ganz gute Gehälter hatten, für die ist es nicht interessant, bei irgendeinem Autozulieferer zu arbeiten. Aber das ist schon auch noch die Basis von Orbán, die man nicht unterschätzen darf.
Ja, aber trotzdem würde ich dazu sagen, dass was jetzt wirklich geändert hat, dass die Leute trotzdem weniger in den Hosentaschen haben, weniger Geld haben. Und das spielt schon dabei eine richtig große Rolle. Und deswegen habe ich am Anfang der Sendung auch Korruption und Korruptionsbekämpfung hervorgehoben. Weil viele haben einfach diese Korruption auch mitgemacht. Dafür, dass sie so den Wohlstand haben, also so besonders so in den kleinen Dörfern, also so wo die Bürgermeister oder bestimmte Vertreter doch eine richtig große Rolle und große Macht hatten. Und da haben so im Kleinen sozusagen alle mitgemacht für den Wohlstand, also dafür, dass sie dann ihr Geld haben, so fürs Leben.
Aber den Normalo-Arbeiter in einem Zuliefererbetrieb betrifft das sehr wenig.
Aber jetzt ist es anders, weil die Leute merken, dass es so wirklich, besonders die Immobilienpreise sind in Ungarn so hoch, also so wirklich so am meisten sind in Ungarn gestiegen, alle Immobilienpreise. Die Mieten können die Leute nicht mehr bezahlen. Also so auch die Menschen können nicht wegziehen von den Eltern, weil sie einfach nicht genug Geld für eigene Miete oder eigene Immobilien haben. Und diese Unzufriedenheit, die wächst schon und die arbeitet besonders in den Generationen unter 40, wo man sieht, dass wirklich TISA und die Oppositionspartei TISA fünffach mehr Unterstützer hat als Fidesz. Und Fidesz und die Orbán-Regierung hat besonders bei den Rentnern. Also so da ist es wirklich, also so über
also
60.
Die Älteren auf Land und die Älteren sind da. Genau.
Und
sind
auch Schulausbildung spielt dabei auch eine Rolle. Dass diejenigen, je niedriger die Schulausbildung ist sozusagen, desto wahrscheinlicher ist, dass die Person Fidesz-Unterstützer ist.
Dann ganz kurz zum Schluss, Ihr Tipp, wer wird das Rennen machen am 12. April?
Ich fürchte Orbán, das ist ein reines Bauchgefühl. Ich bin ganz skeptisch gegenüber dem Brüsseler Optimismus, dass jetzt alles schön und gut wird.
Was meinen Sie?
Ich würde sagen, dass ein Machtwechsel realistisch, aber nicht sicher ist.
Kurz.
Sehr knapp. Ich entscheide mich nicht.
Ich entscheide mich auch nicht. Rennen ist immer noch offen.
Okay, gut. Wir sind gespannt. Vielen Dank für die Diskussion, all die Informationen über Ungarn. Vielen Dank, Herr Sina, Frau Dicere, Herr Lang und Herr Gartmann. Und vielen Dank fürs Interesse. Das war die Frühlingsrunde in dieser Woche. Bleiben Sie bei uns. Bis dann. Tschüss.